Werbung. Ich hatte damals ein richtiges Bauchweh-Baby und habe als Mama so oft mitgelitten. Dann habe ich erfahren, dass 70% der Immunzellen im Darm sitzen und diesen fit machen, indem sie für eine ausgewogene Darmflora sorgen. Schon ab Tag 1 unterstützt Muttermilch die kleinen Bäuche, auch dank ihrer natürlichen Milchsäurekulturen, die dabei helfen, unerwünschte Keime zu verdrängen. Verrückt, wie wichtig eine ausgewogene Darmflora doch ist, damit sich Babys wohlfühlen können, oder? Falls du nicht oder nicht mehr stillst, kannst du dein Baby mit der HIP Biokombiotik Folgemilch trotzdem sanft unterstützen. Die enthält nämlich eine einzigartige Kombination aus natürlichen Milchsäurekulturen und wertvollen Ballaststoffen, die den Milchsäurekulturen als Futter dienen. Und das natürlich auch in bester HIP Bioqualität. Weil Wohlfühlen im Bauch beginnt. Werbung Ende. Immer mal wieder schreibt ihr HörerInnen uns auf Instagram an echtemamas.ehrlichgesagt, ob es zu diesem oder jenem Thema bereits eine Folge gibt, in die ihr reinhören könnt. Neben den Dauerbrenner-Themen wie Babyschlaf wird immer wieder auch nach postnataler Depression oder Depression in der Schwangerschaft gefragt. Was zeigt, es ist real und offenbar wird hier Austausch und Erfahrung gesucht. Aber warum ist das so? Vielleicht, weil Scham darin eine Rolle spielt und man sich nicht so richtig mitteilt. Vielleicht aber auch, weil der Zugang und die Hilfe dafür fehlen. Wie es bei meiner heutigen Gästin war und ist, wird sie mir gleich selber erzählen. Ich habe Linda zu Gast und Linda und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Eher allerdings aus einer Zeit vor den Kindern. Ich bin also sehr gespannt, was dieses einschneidende Erlebnis, Mutter zu werden, beginnend mit der Schwangerschaft, mit ihr machte und wie es ihr heute geht. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und über dieses sensible Thema mit mir sprechen wird. Herzlich willkommen, Linda.
Hallo Nora, schön, dass ich da sein darf.
Linda, jetzt mal ehrlich gesagt, wie hättest du dich vor 10 Jahren in 3 Worten beschrieben und wie heutzutage?
Vor 10 Jahren? Oh, 2015. Ja. Da war ich gerade Kamerafrau, Cutterin auf den 7 Weltmeeren, reiselustig, abenteuerlustig, spaßig.
Ja.
Und jetzt wäre ich wahrscheinlich schon erwachsener, angekommen und stabil.
Ja, sehr gut.
Ja, also mir geht's gut und es kommt alles, wie es kommt.
10 Jahre sind ja auch eine lange Zeit, auf die man so zurückblicken kann. Da kann sich eine ganze Menge verändern. Ich habe dich auch genauso in Erinnerung, also lebensfreudig, unabhängig, immer unterwegs. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Familiengründungswunsch oder Kinderwunsch, so ganz allgemein, ohne zeitlichen Plan?
Also einen Kinderwunsch hatte ich tatsächlich immer schon irgendwie, aber nie so präsent. Also das war so ein Thema, wo ich immer dachte, das kommt irgendwann auf jeden Fall, aber nicht jetzt. Und im Umkehrschluss wollte ich aber irgendwie nie so eine alte Mama sein. Da habe ich immer gesagt, oh nee, mit Ende 30, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Naja, und dann schwuppdiwupp, dann fehlt dir auf einmal ein Mann, dann passt es so und so nicht, dann gibt es vielleicht noch körperliche Hindernisse, warum es nicht klappt und ja, und so bin ich dann doch mit 37 erst mal geworden.
Naja, so alt ist, also gut, ist ja immer alles relativ und Blickwinkel, aber so alt finde ich das auch gar
nicht. Nee, aber so aus meinem jungen Ich gedacht. So, genau. Ne?
Aus der ich so früher mal dachte.
Ja, nee, jetzt finde ich es auch überhaupt
Ende
nicht schlimm.
Mit 40. Und jetzt sind wir bald alle 40.
Ich bin schon 40.
Du bist schon 40, ja. Ich segel noch drauf zu, aber. Kannst du dich daran erinnern, als du den, ich weiß nicht, ob es bei dir so war, aber einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hieltest? Oder wie war deine Ich werde Mutter-Geschichte?
Sagen wir mal, also wir sagen immer, sie war schon geplant, aber nicht zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und es war tatsächlich, dass eine Ärztin mir irgendwas verschrieben hat und sie mich dann vehement fragte, ob ich schwanger sei. Und ich immer sagte, nein, Nee, auf keinen Fall. Und sie hat es aber dreimal oder so gesagt und dann darauf hingewiesen, ja, wenn sie sich das Medikament holen dann in der Apotheke, also dann sind sie auch nicht schwanger. Und ich so, ja, nee, ich bin auf keinen Fall schwanger. Und dann stand ich in der Apotheke und habe dann nochmal so gedacht, naja, also Leute mit unregelmäßigem Zyklus werden das verstehen, ja. Dass man da irgendwann so eine Art, ja, Akzeptanz hat und ne, so, dass es eben mal so sein kann. Und dann hatte ich dann gedacht, okay, dann noch einen Schwangerschaftstest dazu, bitte.
Auf Nummer sicher.
Auf Nummer sicher. Und dann habe ich das gemacht und dann war der positiv. Und dann habe ich gedacht, ja Mensch, gut, dass ich das nochmal gecheckt habe. Und bin dann gleich wieder, habe mich dann irgendwie, ich war im Homeoffice, war ja auch ne, genau zur Pandemie irgendwie Zeit, habe mich dann irgendwie online dann kurz abgemeldet und gesagt, ich bin doch nochmal weg. Bin direkt zur nächsten Apotheke nochmal gestiefelt zu Fuß und habe mir noch einen Test geholt und noch einen Test. Und dann
immer ja. Positiv.
Ja.
Und dein Freund, der wusste noch nicht mal, dass du überhaupt einen Test
nee.
Holen möchtest. Wie war das, den das dann abends oder am nächsten Tag oder ja. Telefonisch?
Dann nee, ich bin dann, ich habe ihn dann abgeholt dann vom Bahnhof, von seiner Arbeit, kam er nach Hause und dann wir hatten es eigentlich erst ne, so auf 2 Jahre später terminiert, aber das Schicksal hatte zugeschlagen und wir haben ja, uns sehr gefreut.
Schön.
Ja.
Wie war die Anfangszeit der Schwangerschaft? Hast du dich unwohl gefühlt? Warst du beglückt? Hattest du den Glow, von dem immer alle sprechen?
Ja, also ich finde es toll, wenn jeder seine Schwangerschaft genießt und aufglowen kann und so. Und es ist aber auch okay, wenn es dann mal nicht so ist, beziehungsweise man dann sich in so einer Situation befindet und es dann eben nicht so fühlt. Und das ging eigentlich, ja, ich habe das sofort extrem gemerkt. Also die körperlichen Veränderungen ist wahrscheinlich auch nochmal, ja, wie man sich selbst spürt, ist einfach ja auch sehr subjektiv. Mhm. Aber ich habe das auch sofort, also ich habe jede kleine Veränderungen irgendwie gemerkt und dass ja, die ersten Wochen waren dann schon sehr, wo ich gemerkt habe, okay, die Energie ist einfach weg. Ganz viele ja, Bereiche, die sozusagen, also dann alles, was man so haben konnte, hatte ich irgendwie mitgenommen. Mhm. Und ja, und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, mir geht es einfach gar nicht gut. So, ich bin einfach, und ne, ich bin ein fröhlicher Mensch.
Ja.
Ja, auch so, weiß ich nicht, Klassenclown oder so früher, aber, ne, und auf einmal bist du nur noch traurig.
Mhm.
Und das war so ganz neu und schwer und ja, das war sehr ungewohnt dann.
Ich stelle mir das gerade am Anfang so schwer vor, auseinanderzuhalten, wenn man sich vielleicht nicht gut fühlt, weil der Körper sich verändert, weil man vielleicht Übelkeit empfindet, man vielleicht auch schon schlechter schläft oder irgendwelche Sachen und dann sozusagen davon abzugrenzen, okay, ich bin nicht nur schlecht drauf, weil die anderen Umstände so anders sind, sondern ich bin wirklich traurig.
Ja.
Wie war das für dich? Was war so der Anhaltspunkt zu sagen, das ist irgendwie, das fühlt sich hier anders an als...
Ja, das ist wahrscheinlich auch super schwer abzugrenzen und auch fließend. Aber ich glaube, wenn irgendwann die Hoffnung schwindet auf Besserung und auf, ja, es kommen halt super dunkle Gedanken irgendwann dazu, die einem irgendwann die Lebenslust nehmen.
Mhm.
Und wenn der Punkt erreicht ist, dann ist, ja, spätestens würde ich sagen, dass man da auf jeden Fall versucht, Hilfe zu bekommen.
Kannst du dich erinnern, in welcher Schwangerschaftswoche das ungefähr war oder in welchem Monat, Abschnitt?
Ja, schon so im 2. Monat, würde ich sagen.
Ah ja, schon so früh.
Ja. Also das ging ratzi-fatzi.
Ja.
Und ja, ich weiß auch noch, dass meine, also dann schon so Stimmen kamen aus dem Freundeskreis, du hörst dich gar nicht gut an, also so, oh ja. Ne, so Sprachnachrichten oder ne, das so, oder auch meine Mutter dann irgendwann mir so einen Test schickte von, ich weiß gar nicht mehr leider jetzt die genaue Bezeichnung, aber so ein von der Depressionshilfe, so ein Test, so ein Selbsttest, ja. Den man machen kann. Und den habe ich dann auch gemacht und dann kam dann auch raus, ja, okay, sofort Hilfe suchen.
Okay, also hattest du im Umfeld schon Menschen, die dir nahestehen, das auch gleich ernst genommen haben und auch in diese Schublade Depression gesteckt haben?
Noch nicht so direkt am Anfang. Das ging dann so ein bisschen einher mit halt, als ich dann, das war dann wohl so der erste Wendepunkt, als meine Frauenärztin dann fragte, ist sonst noch irgendwas? Mhm. Und ich dann das gar nicht verbalisieren konnte, sondern einfach nur, mir geht's nicht gut, ich bin nur noch traurig, ich will nicht mehr. Mhm. Und da wurde es mir dann selbstbewusst auch, dass ich dann in so einer Situation eben anfing zu weinen, was auch nicht so typisch ist. Und ja, ich konnte auch in dem Moment gar nicht mehr für mich einstehen. Also ich war schon so weit unten. Das war ganz, ganz schwer. Und ja, da kam dann leider auch nicht so direkt die Hilfe, die ich dann gebraucht hätte.
Kannst du oder konntest du zu dem Zeitpunkt ausmachen, warum du traurig bist? Also ich weiß, dass es bei einer Depression ist diese Frage unbeantwortet, mehr oder weniger. Aber vielleicht geht man ja nicht sofort davon aus, dass man gerade in eine Depression rutscht, sondern, keine Ahnung, stellt sich Fragen wie, bin ich nicht bereit für das Kind? Bin ich nicht bereit für die Schwangerschaft? Ist mir das zu viel? Habe ich Angst vor der Zukunft? Nee. Oder war es gleich so anders? So? Nee.
Ich habe mich eigentlich gar nichts gefragt, so richtig. Ich war, es war alles nur noch dunkel. Also ich konnte gar nicht mehr so in diese Gedanken irgendwie reingehen. Es war eigentlich nur so, ich habe die Augen aufgemacht und hatte die Last des Weltleidens auf meinen Schultern. So. Ja. Und hatte einfach nur gedacht, oh, ich will nicht aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Und das war ja ganz, ganz ohnmächtiges Gefühl, so, ne? Weil man, erstens kennt man sich selbst nicht so, das Umfeld kennt einen nicht so. Man kann auf der Arbeit plötzlich nicht mehr performen, ja, das war auch ein großes Thema. Mhm. Also auch in der Therapie später, dass wir sind ja erzogen auf irgendwie Performance und auf Abliefern und gerade so wir Millennials, ne, so mhm. wir haben immer doch recht viel investiert in die Arbeit und wenn man dann plötzlich nicht mehr kann und man auch gar nicht reagieren kann, dann nimmt das einem auch so ein Stück Identität.
Ja, Identität und Selbstwert, ne? Wahrscheinlich ist ja dein Freund, also der werdende Papa, zu dem Zeitpunkt so die engste Person, ne?
Ja.
Hat der das auch sofort gemerkt, verstanden, begriffen? Wie hat der reagiert?
Ja, also er hat mich da richtig toll unterstützt. Also ganz, ganz viel abgenommen, so im Alltag, sich um mich gekümmert, gekocht. Ja, einfach ganz viel gemacht, obwohl er selber gerade in einem zweiten Bildungsweg ganz, ganz viel auf der Pfanne hatte. Ja, und das ist wirklich immer noch so ganz herzerwärmend.
Ja, wirklich ein Segen. Also das, ich meine, so soll es eigentlich sein. Aber ja. Wie viele Partner reagieren völlig entgegengesetzt und sagen vielleicht, was stellt sie sich jetzt so an?
Ja, es ist natürlich alles insgesamt ein Prozess und ich würde auch nicht sagen, also, dass es jeden Tag so super schwarze Tage waren. Es gab auch immer wieder gute Tage und dann, ne, gerade ist es dann später in der Therapie dann ein Auf und Ab irgendwie. Aber das ist auch ein Prozess fürs Umfeld, ne, weil diese Akzeptanz oder dieses Verständnis, das ist eben einfach nicht zu begreifen teilweise, so warum jetzt irgendwas so ist, wie es gerade ist. Und das ist auch extrem wichtig, dass das die Leute da draußen verstehen, diese unsichtbaren Krankheiten, da muss einfach Akzeptanz her und da muss Verständnis her. Und wenn man das selber nicht weiß, dann einfach fragen.
Ja.
Oder auch mal die Klappe halten.
Ja. Wenn du jetzt dich nochmal zurückversetzt in diese Zeit und wie du da zum Beispiel vor deiner Ärztin saßt und gefragt wurdest und dann bricht es ja quasi aus dir raus und es ist ja vielleicht auch so das erste Zeugnis für dich selbst, vor dir selbst, dass es ernst ist. Kannst du das rückwirkend sozusagen schamlos nochmal durchleben? Hattest du überhaupt eine Scham in dieser Zeit oder würdest du sagen, das war eigentlich nicht mein Problem?
Doch schon. Vor allem, als mir dann von Fachseite gesagt wurde, es gibt keine Depression in der Schwangerschaft. Es gibt nur die postnatale Depression. Hm. Und da, wenn du dann so klein bist und so nicht für dich einstehen kannst, dann denkst du erstmal noch mehr, ah, okay, ja gut, was ist das dann? Dann komme ich ja gar nicht klar irgendwie.
Ja.
Und ich kann das auf jeden Fall jetzt, glaube ich, gut durchleben und ich finde es immer noch, ich bin immer noch fassungslos, was da passiert ist, muss ich auch sagen, weil das von Fachseite da dann irgendwie das so abgetan wird oder das tut schon richtig weh. Vor allem, weil es dann im Endeffekt einfach eine Verzögerung der Hilfe bedeutet. Und ja, ich hatte dann Glück, dass sozusagen dann der andere Weg meine Hausärztin dann einfach sofort den Notfallcode gezückt hat, ich einen Termin in der Psychiatrie bekommen habe und ich meine, ja, surprise, es gibt sogar eine eigene Abteilung für Schwangere.
Ach, ja.
Also die haben mich dann direkt dort behalten, aus der Arbeit rausgenommen und dann habe ich dann die Hilfe bekommen, die es dann eben gebraucht hat.
Was wäre es denn nach Meinung der Gynäkologin gewesen?
Du, don't know.
Don't know.
Ich soll mich zusammenreißen.
Das hilft ja am allerbesten.
Ja, also das ist ein guter Tipp gewesen.
Jetzt hast du gerade Notfallcode gesagt.
Ja.
Für Menschen, die da jetzt nicht so firm sind oder mit dem Thema noch nicht so viel zu tun hatten, was bedeutet das genau? Ist es wirklich wie so eine Art Abkürzung oder Reißleine, die man ziehen kann?
Genau, also man kann in so Notsituationen einen Code bekommen, den man dann entweder telefonisch oder auch online praktisch bei der Terminvergabe eingeben kann. Und dort wird man dann bevorzugt behandelt, dass man freie Termine bekommt. Es ist, glaube ich, die 116, 117 auch, die dann dort hilft bei der Terminvergabe.
Und was bedeutet das in erster Linie? Also, dass man erstmal vorstellig wird und sozusagen erstmal eine Diagnose überhaupt bekommt? Oder wie läuft das dann ab?
Das ist so eine Art Erstgespräch.
Ja.
Also ich glaube, das ist im regulären, sage ich mal, mentalen Sektor immer gleich, egal ob man jetzt schwanger ist oder nicht oder ein Kind bekommen hat oder nicht. Und es ist ein Erstgespräch mit einer Art Evaluierung. Also das ist dann ein Psychiater, also mit medizinischem Background und der hatte dann ein paar Sachen gefragt. Ich glaube, das ging dann auch eine Stunde oder so und dann auch ganz klipp und klar gesagt, okay, zum Beispiel, ja, wie gefährdet bin ich auch, ja? Wie gefährdet bin ich für mich selbst und mein Kind? Das wird auf jeden Fall abgeklärt. Und zum Beispiel hatte er auch direkt gefragt, okay, ob ich Medikamente oder keine Medikamente, ob ich noch arbeiten kann, nicht arbeiten kann. Also so die großen Themen erstmal so grob. Und und dann hat er praktisch während des Gesprächs schon die Fachleiterin angeschrieben gehabt, ob ich dort in der Einrichtung dann bleiben kann.
Hast du bis zu dem Zeitpunkt gearbeitet?
Oder hast du ich war auch schon vorher schon ein paar Wochen krankgeschrieben.
Ja, okay.
Ja.
Und gab es irgendwas, wovor du Angst hattest? Also im Sinne von, ich möchte auf keinen Fall hier bleiben, ich möchte es von zu Hause aus machen. Ich möchte auf keinen Fall Medikamente nehmen oder unbedingt. Also gab es irgendeine Art von Vorstellung, was dann auf dich zukommen könnte und was du möchtest und was du nicht möchtest?
Also ich habe das so recht instinktiv einfach so gespürt, dass ich so gesagt habe, okay, ich kann einfach nicht arbeiten, so, weil ich gar nicht aufstehen kann, richtig, so, ich kann gar nicht funktionieren im Moment. Und das war eine gute Geschichte und dann habe ich mich gegen Medikamente entschieden, weil sowohl ich mich selbst als auch die Experten von außen hatten jetzt zum Beispiel keine Suizidgefahr festgestellt. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, dann verzichte ich eben auch auf die Medikamente. Aber soweit ich informiert bin, gibt es dort auch eben ein, zwei Medikamente, die man theoretisch auch gut nehmen kann.
Also
da wird man auch, ja, da wird man dann auch eben beraten. Und das ist einfach immer eine Einschätzung der Ärzte und von einem selbst so. Und das kann man ja auch während der Therapie immer noch anpassen, ne? Also, ja, und dann gibt es da natürlich dann ganz viele Möglichkeiten, ne? Dann ambulant, stationär, wo geht man jetzt rein, was sind so die Hauptthemen, wie kann man ja irgendwie helfen und das war dann tatsächlich so, wo viele gesagt haben, so, oh ja, zum Ende der Schwangerschaft, ne, das wird immer nur, man wird immer nur unbeweglicher und es wird alles immer nur blöder, sage ich mal, weil immer weniger Platz oder mehr Beschwerden und bei mir wird es einfach immer besser.
Ach, also, wirklich? Konntest du das so merken?
Ja. Also,
kannst du rückwirkend mit deinem jetzigen Wissen, heutigen Wissen sagen, woran das lag? Also gibt es, ist das so eine Art Hormonumstellung im Körper, der irgendwas aus, die irgendwas auslösten? Oder wenn du sagst, es gibt sogar eine eigene Abteilung, dann muss es ja wirklich, also ja.
Also ich kann nur das sagen, was die Ärztin mir gesagt hat. Und das war wohl so ein Mix, weil ich habe eine hormonelle Disbalance.
Ja.
Also das polyzystische Ovarialsyndrom, das ist ja so die häufigste Hormonerkrankung bei uns Frauen. Und dadurch herrschte wohl eine Disbalance, die durch die Schwangerschaft praktisch wie einmal durchgewürfelt worden ist. Und dann wird vermutet, dass es dann genau im Winter war und zur Pandemie. Also das ist so diese drei Faktoren. Hormonelle, krankheitliche Vorbelastung, Winter, kleine Winterdepression und mit den Einflüssen der Pandemie und der Isolation und so. Und ja, und ich kann auch nur, also das ist, glaube ich, auch super individuell. Deswegen kann man das auch überhaupt nicht pauschalisieren, sondern jeder hat seine eigene Geschichte und jeder, ne, fühlt das anders. Und dort gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Gründe, wie sowas entstehen kann. Und alle sind wahr und echt und
ja,
sollten gesehen werden. So.
Ja. Vorher hattest du aber nie einen Kontakt mit dem Thema bei dir selber?
Nee, nicht wirklich.
Das finde ich immer wieder interessant. Weil dann warst du ja wirklich völlig unvorbereitet.
Ja.
Gab es im Umfeld jemanden, wo du sagst, mit dem konnte ich mich schneller austauschen, weil, keine Ahnung, konnte es anders nachfühlen oder hatte andere Erfahrungen gemacht?
Ja, ich konnte mich, also zu dem, in der Phase, wo ich mich wieder besser austauschen konnte, gab es da auf jeden Fall Menschen, mit denen ich zu dem Thema sprechen konnte, auch teilweise Betroffene, aber jede Reise ist so unterschiedlich und jedes Krankheitsbild und jeder fühlt und beschreibt es auch anders, ne? Und deswegen, das ist so ganz schwer, dann sein, ja, also es braucht dann trotzdem auch noch Verständnis für den anderen,
ja,
oder die andere. Und deswegen, nur weil man schon mal damit zu tun hatte, heißt es nicht, dass ich jetzt Person XY auch total verstehen kann, weil es vielleicht auch wieder total anders ist,
ja,
oder war. Ja.
Und wie sah dein Therapieweg aus?
Ich bin dann ja in diesem psychiatrischen Zentrum eben aufgenommen worden und habe dann dort ambulant sozusagen eine Gesprächs- und Verhaltenstherapie gemacht. Also, dass ich sozusagen im Alltag so kleine Werkzeuge bekommen habe, um mich selbst ja so Eckpunkte zu schaffen, mich nicht zu überfordern und trotzdem so langsam wieder in eine Art Alltag reinzukommen. Und aber auch ganz, ganz viel Reassurance, also so, es ist okay,
ja,
es ist okay, dass du das gerade nicht kannst, es ist in Ordnung, dass das und das gerade nicht geht, und das hat mir auch geholfen, dass jemand einfach von außen mal genau das Gegenteil gesagt hat, ne? Dass nicht nur dieses so reiß dich mal zusammen oder jetzt geh doch mal eine Runde spazieren, wo ist denn das Problem? Ja, es ist dann in dem Moment einfach ein Problem. Und das einfach sozusagen jemand, der da, ja, dass die Ärztin sagt, nein, du, wenn du heute dir schaffst, hier aufzustehen, zu duschen und ein Glas Wasser zu trinken, dann machst du drei Kreuze im Kalender. Tippitoppi.
Ja. Verständnis und gesehen werden und diese Tools, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Grundgerüst, mit dem man erstmal anfangen kann.
Ja, und dann ist es auch sehr, sehr unterschiedlich. War auch manchmal dann dort und hatte einen total guten Tag.
Ja.
Aber das hat die Psychologin auch eben forciert. Also auch immer so, nee, mach doch alles, was dir gut tut. Also alles Gutes in dich rein.
Ja.
Gönn dir.
Ja.
So ganz, sag ich mal, so banal, ne?
Ja.
Aber mach das und dann so. Und immer Baby-Steps und Und irgendwie dieses an die Hand nehmen und mich dann auf dieser Schwangerschaft begleiten, das hat einfach schon so viel gebracht. Und ich habe dann so Affirmationssätze einfach von ihr auch dann so aufgeschrieben und dann eben auch, ne, mit dem Partner geteilt und da auch immer dran teilhaben lassen. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass da eben auch die Reise mitgeht. Und selbst wenn es einem dann langsam besser geht oder, ich meine, das werden alle kennen, die mit mentaler Gesundheit zu tun haben, dass man dann auch mal fröhlich ist und mal lacht und so. Und dann aber trotzdem halt am nächsten Tag vielleicht wieder in so ein kleines Löchlein fällt. Und auch dann wieder zu sagen, es ist okay. Mhm. Und klar, die Ebene, das Baby ist auch noch da. Wie geht's dem Baby? Färbt das irgendwie ab? Mhm. Ja, das hat mich auch noch dann ziemlich beschäftigt, ja, muss ich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Also, ja, man ist so verbunden und ich habe gedacht, okay, einfach das muss sie ja in irgendeiner Form mitkriegen, diese tiefe Traurigkeit und so. Und ich kann mir kein lebhafteres, fröhlicheres Kind vorstellen. Also, da bin ich ganz, ganz froh.
Also konntest du diese Gedanken loslassen?
Ja, jetzt im Nachhinein.
Jetzt, wo du sie kennst, sozusagen.
Genau, aber währenddessen war das auf jeden Fall ein Thema, dass ich gedacht habe, oh, ist das jetzt irgendwie hier irgendwie dann für uns beide auch eine Krankheitsgeschichte oder kann man das irgendwie voneinander loslösen?
In welcher Intensität hast du diese Therapie gemacht? Du hast gesagt, du wurdest aufgenommen, aber es war ambulant. Bist du dann jeden Tag dorthin gegangen oder gab es so 1, 2, 3, 4 Termine pro Woche? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es war dann am Anfang so mehrmals die Woche und dann ging es später so Richtung einmal die Woche und dann auch mal online oder so, also auch so ein Teams-Call. Ja. Ja, also, aber es war dann auch gar nicht mehr so viel Zeit bis zur Entbindung. Ich muss gerade mal überlegen, wie März, April, Mai, Juni, also 4 Monate. Mhm. Und genau, und dann war die Kleine dann auch schon da und das ist wirklich ein absolutes Phänomen, wie der Körper, also das ist nach der Geburt einfach, sie war draußen und das war wie so ein Schleier, den jemand weggezogen hat. Und ich habe instant einfach wieder Hoffnung, also oder mehr Hoffnung gespürt und es...
Ah, das war mir auch nicht bewusst, dass es so eindeutig ist.
Ja, also bei mir, ich kann auch jetzt nur von mir sprechen, so, dass es... Also das war wie nochmal jemand, es ging mir ja schon immer besser, aber die Geburt war nochmal so das, okay, jetzt bin ich wieder, ich fühle mich auch wieder leicht, ich bin wieder, also war natürlich auf andere Art dann etwas. es war auch noch ein ungeplanter Kaiserschnitt und so, das war dann auch alles noch ein bisschen erschwerend, aber nichtsdestotrotz war es trotzdem einfach, ja, als ob das alles wieder klar war und die Sonne scheint und jetzt ist sie da und alles dran, alles gesund und also, ja, und ab da wurde es dann einfach immer nur besser.
Wahnsinn. Hätte das mal dein Freund gewusst vorher. Ja.
Ich meine, jetzt haben wir mit dem Threenager noch andere Herausforderungen. Aber nee, also das ist alles schon okay, wie es gekommen ist. Und es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. So, das ist halt irgendwie wichtig, sich nochmal selbst zu sagen oder auch vielleicht denen, die es betrifft. Und versuchen, sich vorzustellen, dass da irgendwann die Hoffnung wiederkommt. Und natürlich wäre es schöner gewesen, hätte ich irgendwie schneller Hilfe bekommen, wäre ich da besser gesehen worden. Aber ja, also man kann es immer nur noch mehr betonen, dass es jeden zu jeder Zeit halt einfach treffen kann, egal was jetzt der Auslöser ist. Und wenn es dann eben so eine blöde hormonelle Disbalance ist oder eine Pandemie, who knows?
Ja. Trotzdem macht das ja was mit einem, ne? Auch wenn du sagst, es war danach sofort besser und es geht mir heute gut. Schlummert dann von da an so eine Art Angst in dir, dass das jederzeit wieder passieren kann?
Jein. Also es ging dann auch noch weiter. Ich wurde auch noch im Mutterschutz begleitet und es gab auch, glaube ich, ein Jahr später nochmal ein finales Abschlussgespräch, ja, mit der Psychologin. Das war dann auch super. Die Kleine war dann auch mit und also das war dann auch eine runde Sache irgendwie. Aber wo, also so im Alltag und jetzt habe ich da eigentlich keine Angst vor. Aber wenn ich nochmal schwanger werden würde, das wäre ein großer Punkt, warum ich sagen würde, das mache ich nicht nochmal. Muss ich sagen.
Ja, interessant. Also auch obwohl du weißt, wie entscheidend und ad hoc es dir besser ging nach der Schwangerschaft, würdest du sagen, ich würde das nicht nochmal auf diese begrenzte Zeit durchmachen wollen.
Naja, doch, ja, irgendwie schon. Schwierig. Aber ich meine, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, kann ich natürlich auch ganz anders agieren, ja. Ich kann zum Beispiel direkt in einem Gespräch mit einem neuen Arzt, ja, sagen, das und das war bei der ersten Schwangerschaft los, darauf sensibilisieren und vielleicht auch einfach schon mich selbst darauf vorbereiten, dass sowas nochmal passieren kann. Mhm. So ein großer Graben, wo man reinfällt. Das würde wahrscheinlich sehr, sehr viel besser funktionieren und vielleicht würde man auch, sage ich mal, vielleicht könnte man mild schon irgendwie gegensteuern, gegen dieses hormonelle Ungleichgewicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall was man nicht jetzt unbedingt freiwillig gerne wieder macht, weil die Gefühle sind dann ja trotzdem echt in der Zeit. Und es ist kein schönes Gefühl, wenn man keine Hoffnung mehr hat.
Ja, das glaube ich.
Ne? Und nicht mehr möchte. Und für den Partner ist auch nicht schön.
Würdest du sagen, dass du auch in dein jetziges Leben diese gewissen Tools und dieses auch Self-Care oder die eigenen Grenzen spüren und auch einhalten und wahren mitgenommen hast? Also bist du anders leistungsfähiger, nachhaltig oder achtest anders auf dich als noch früher zuvor?
Ja, ich glaube schon. Allerdings, glaube ich, ist der Hauptfaktor einfach das Muttersein.
Ja.
Also das hat, glaube ich, nochmal ein neues Level freigeschaltet bei mir. Also natürlich körperlich ist das erstmal ein anderes Belastungslevel. Also bei mir, das war schon zu spüren. Und ich glaube, dass ich dadurch, dass ich die Kleine auf jeden Fall instinktiv an erste Stelle irgendwie stelle, ist es so, dass ich mehr noch daran arbeite, auf mich zu achten. Aber ich glaube, ich tue es instinktiv schon so, dass das alles gut ist. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist dann so in uns drin, in den Muddis. Mhm.
Jetzt finde ich, von außen betrachtet, so wie du es erzählt hast, hat dein Freund ganz toll reagiert. Habt ihr es dennoch mal nachwirkend bearbeitet oder begleitet, rückwirkend besprochen oder so, wie das so war? Oder kann er das so abhaken und sagen, das war ein Teil unserer gemeinsamen Geschichte und jetzt bist du nicht mehr schwanger und das geht wieder allen gut?
Ja, also jetzt nicht professionell oder so, ne? Aber so immer mal wieder, also ist natürlich klar, es war super schwer, ne? Also für alle Beteiligten auf andere Art und Weise. Und was wir so generell mitgenommen haben aus der Zeit, ist einfach so eine Art Credo, jeder gibt sein Bestes und jeder macht so viel er kann. Und das ist sowieso bei jedem anders und das ist auch jeden Tag anders und das ist auch in jeder Phase vielleicht anders. Und deshalb, das war so, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass es da keine Vorwürfe oder so gibt.
Ja, total. Du hast, als du hier reingekommen bist, gesagt, dass du hoffentlich immer ein paar Tage wegfährst.
Ja.
Ist das, hat das auch was mit Self-Care zu tun?
Ja, es hat auch damit zu tun, dass viele meiner Herzensmenschen nicht mehr hier sind.
Ja.
Und dann, ja, fahre ich da auf jeden Fall gerne mal zu Besuch und
mach's was für dich.
Ja, es ist natürlich immer eine schöne Auszeit, mal so ein paar Tage weg sein. Und hatte ich ja auch erzählt, jetzt ist die Kleine gerade mit dem Papa ein bisschen im Zelt unterwegs und das ist dann auch ganz schön. Und ja, jetzt habe ich hier ein bisschen Zeit, ne, in den Podcast zu kommen.
Ja, genau. Es gibt noch eine andere Sache, die dein Herz erfüllt, die du für dich angefangen hast sozusagen. Und zwar hast du aus reinem Interesse eigentlich an Wildkräutern und der Natur eine Ausbildung gemacht.
Ja.
Wie nennt man das denn eigentlich genau?
Zur Wildkräuterexpertin.
Ich wollte gerade sagen, jetzt sagt sie Hexe gleich.
Jetzt sagt sie Hexe.
Wildkräuterexpertin.
Ja.
Und ein Jahr lang, also es ist jetzt nicht einfach so ein Kurs, ein Online-Kurs, den man mal eben macht, 4 Wochen oder ne,
ja.
Sondern ist das auch etwas, was so ein bisschen da reinspielt, so zurück zur Natur? Ich finde immer, ich merke es selber und ich kenne auch viele Geschichten, die depressive Phasen hatten oder, die merken, wenn ich in der Natur bin oder dieses Bodenständige habe, mich erde, geht es mir besser. Spielt das dann in irgendeiner Art und Weise mit rein oder war das schon vorher in deinem Leben?
Also ich hatte schon seit ich kleines Kind war so ein Kräuterbeet bei meinen Eltern im Garten. Und das hat mich eigentlich immer schon irgendwie fasziniert. Und dass dann so das Interesse einfach für den heimischen Wegesrand so dazu kam und was das überhaupt ist und wie das schmeckt und wofür das gut ist, so das kam dann so nach und nach. Und ich meine, das war dann schon auch so eine Entscheidung, die habe ich bestimmt auch so 3 Jahre mit mir noch so rumgetragen, ob ich jetzt da diese Ausbildung mache oder nicht, weil das auch ein immenser Zeitfaktor war. Aber ich bin total froh, dass ich es gemacht habe und die Natur an sich ist ja auch bewiesen, ja. Erdet total und kommt eigentlich einer Verhaltenstherapie gleich.
Ja.
Also so ein Tag in der Natur, im Wald, das ist, ja, das bringt uns einfach wieder so in Einklang. Und das macht mir einfach total Spaß, über diese Themen sich auszutauschen und ja, das Wissen, das ich schon angehäuft habe, irgendwie auch so weiterzugeben, obwohl ich glaube, man hört nie auf zu lernen. Also man geht irgendwie in eine andere Region, in einen anderen Länderteil oder ins Ausland und die Vegetation ist plötzlich ganz anders. Es gibt so Unterarten, es sieht irgendwie anders aus und kann da auch wieder neue Sachen lernen und sehr, sehr spannend für mich.
Ja, und es ist ja auch nicht ohne Grund so, dass man, gerade wenn man zurückschaut in die Historie, immer wieder auch auf Kräuter trifft, die stimmungsaufhellend sind oder eben andere Sachen unterstützen, die heilen und so weiter und so fort. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, also wenn ich das Wissen da schon so gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht da auch sozusagen auf dieser natürlichen Ebene irgendwie mitsteuern können? Also ich weiß, dass es gerade auch bei so einem postnatalen Depressionen oft, also je nachdem, an wen man gelangt, ob es ein Schulmediziner ist oder eine Heilpraktikerin, auch Kräuter verschrieben bekommt. Ne?
Mhm. Also ja, da zeigt die Geschichte so in der Medizin oder ne, also ob man jetzt ins Ayurveda, so ins Indische geht oder ins TCM, traditionelle chinesische Medizin, das basiert alles auf Kräutern, auf lokalen Kräutern dann meistens.
Ja.
Und ich bin da auf jeden Fall überzeugt, dass das hilft, wieder bestimmte Themen in Einklang zu bringen. Und das ist eben bei jedem sehr unterschiedlich. Ich habe meine Abschlussarbeit damals über Frauenkräuter geschrieben. Habe mich da also auch so sehr beschäftigt, eben aus eigenem Antrieb mit diesem hormonellen Thema. Und es gibt da ja sehr viele überlieferte Pflanzen, die bestimmte Wirkungen haben sollen. Es gibt aber auch recht viele neue Studien, die man nachlesen kann, wo Wirkstoffe untersucht werden. Und ich bin auf jeden Fall da großer Fan von. da was für sich zu tun und sich mit sich und seinem eigenen Körper auseinanderzusetzen und in sich reinzuhören, okay, was tut mir einfach gut.
Ja. Ich würde dich abschließend gerne noch fragen, wenn du jetzt auf jemanden triffst oder eine Freundin hättest im Umfeld, die etwas Ähnliches erlebt, die vielleicht am Anfang auch gar nicht so richtig orten kann oder das noch nicht so richtig greifen kann, was würdest du ihr raten oder wo könntest du ihr eine Stütze sein?
Also, wenn man während oder nach der Schwangerschaft merkt, dass man sich verändert und dass sich die Gedanken verändern, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin für dich da und trau dich, was zu sagen und trau dich, Hilfe einzufordern. Entweder dir selbst zu holen oder wenn du das schon nicht mehr kannst, dann bitte deinen Nächsten darum, dir zu helfen, Hilfe zu bekommen. Und ja, im Zweifel einfach wirklich dann, was wie auch immer die Hilfe dann aussieht, das gibt es da bestimmt auch noch verschiedene Abstufungen und Wege und so weiter, aber ja, deine Stimme finden und für dich versuchen einzustehen und oder jemanden an deine Seite holen, der dich stützen kann.
Ich würde eigentlich gerne dich fragen, ob ich nicht nur bezüglich der Wildkräuter, sondern auch allgemein deinen Kontakt in die Shownotes schreiben dürfte, dass man sich vielleicht bei dir meldet, egal mit welcher von diesen beiden Themengebieten.
Klar.
Weil ich glaube, also das ist so die Erfahrung, wenn ich beobachte, was uns so geschrieben wird, dass es da viel Unsicherheit gibt einfach. Es ist gefühlt, ist dieses Pränatale, sage ich jetzt mal, noch so das Tabu vom Tabuthema, über das keiner spricht oder nicht gerne spricht oder eben mit Scham erfüllt ist. Und deutlich häufiger hört man dann vielleicht von postnataler Depression, aber eben nicht so viel von der Pränatalen. Ich denke, postnatal ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema für sich, weil dann ja dieser organisatorische Faktor, dass man eigentlich ein Baby zu Hause versorgen soll, nochmal hinzukommt.
Ja, denke ich auch. Also, dass da noch ein gewiss diese Umstellung dann auch mit reinkommt. Ja. Aber ja, auf jeden Fall gerne, wenn ich irgendwo noch Auskunft, Hilfestellung oder so geben kann, dann mache ich das gerne. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass das Thema hier noch etwas mehr Awareness bekommt, ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Und vielleicht helfen wir da ein, zwei schwangeren Mädels auch.
Absolut.
Und die dann dadurch vielleicht noch ein bisschen selbst reflektieren oder eben auch nochmal einen Anschub finden, sich Hilfe zu holen.
Ja, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und folgt uns unbedingt auf Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Liked und empfehlt uns weiter, damit wir diese ehrliche Mütter-Community wachsen lassen können und ehrlichen Austausch generieren. Bis nächste Woche, eure Nora.